Ab wann würdest du sagen, lohnt es sich?
Also dieses Agenturmodell würde ich nicht machen. Ich würde eher versuchen, mir eine eigenständige Sales-Kraft zu suchen, um mit dem ein Vertriebskonzept aufzubauen. In dem Bereich gibst du auch einen Teil deiner Flexibilität aus der Hand und auch einen Teil deiner Macht, weil auch wenn du einen Agent hast, dann ist der Agent natürlich erstmal der Herr über den Kundenstamm und nicht du. Also das musst du dann auch bewusst sein.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel.
So, die Woche darf ich wieder alleine das Weekly Update aufnehmen. Vielleicht mal ein paar Facts zu unserem Podcast. Also, Christian Wolf war ja vor einigen Wochen am Start. Das war wirklich die beste Podcast-Folge, die wir je hatten. Und da sieht man auch schon die ersten Erfolge von, wenn wir Reels posten, also auf Instagram und wo auch immer. Da sehen wir schon einen Impact in unseren ZuhörerInnenzahlen. Vor allem aber auch dadurch, dass wir jetzt Videopodcasts machen und das in unsere Bio verlinken. Das zieht wirklich sehr, sehr gut. Also da sind wir gespannt. Heute kam jetzt gerade, wo ich das aufnehme, die Folge mit Flying Uwe raus. Da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt und wie diese läuft. Aber uns ist es ganz wichtig von der Positionierung, weil wir echt von vielen prominenten Persönlichkeiten haben wir inzwischen Anfrage, ey, können wir nicht vorbeikommen oder auch wie auch immer. Und wir wollen nach wie vor diesen E-Commerce-Fokus einfach sehr, sehr, sehr wahren. Und das ist auch so ein großes Learning für mich. Aus den letzten Monaten, ich habe sehr stark an Bekanntheit gewonnen und habe so ein bisschen dabei auch meinen Ursprung, glaube ich, ein bisschen verloren, dass wir sehr stark in Richtung mehr und mehr Reichweite optimiert haben und weniger Content rausgehauen. Und das hat mir ehrlicherweise nicht so gefallen, weil mein Why, der Personal Brand, ist es einfach, ich bin ein Experte oder ich habe sehr viel Wissen und meine große Leidenschaft ist E-Commerce. Und mit diesem Wissen möchte ich möglichst vielen anderen E-Commerce-Leuten helfen. Ich möchte mit meinem Wissen, will ich mir gar nicht rausnehmen, außerhalb von E-Commerce irgendwie Leuten zu helfen, sondern das ist meine Leidenschaft, das kann ich sehr gut. Und da haben wir uns jetzt gemeinsam im Personal Branding Team haben wir uns dazu entschlossen, wieder viel mehr fachlichen und tiefgründigen Content zu machen. Und das bedeutet irgendwie auch, wenn die Reels weniger Reichweite haben, weil ich auf einmal über irgendwelche neuen Shopify-Features rede und es ganz viele nicht interessiert, aber die 100 Leute, die das hören und wirklich einen Mehrwert bringen, die schreiben mir dann, ey krass, Johannes, richtig geil, das und das. Das ist mein Ziel. Ich möchte euch wirklich qualitativ hochwertigen Content insofern lieben, dass ihr mit eurem E-Commerce-Business oder wenn ihr angestellt seid, irgendwie weiterkommt. Das ist mein Why für die Personal Brand. Und daher, wir sind jetzt drauf gekommen wegen den Podcast-Gästen. Wir haben viele Anfragen von wirklich Celebrities, aber wir fragen inzwischen uns immer selber sehr stark, okay, welchen Mehrwert hat es wirklich für jemanden, der an E-Commerce interessiert ist? Und das sehen wir auch in den Zahlen, dass zwar Leute, die bekannt sind, vielleicht am Anfang schneller gehört werden, aber in total nicht wirklich viel, viel mehr ZuhörerInnen haben. Und das bestätigt uns darin, eher in unserer kleinen Nische im E-Commerce zu bleiben und jetzt vielleicht kein super bekannter Podcast zu werden mit 100.000 Views oder sonst was, sondern wir möchten qualitativ sehr hochwertigen Content liefern und da auch wirklich mal eure Meinung, schreibt mir das mal auf Instagram, johannes.snox. Da kriege ich so viele geile Nachrichten, dass mir Leute mich challengen. Warum habt ihr das Feature nicht? Warum nicht das? Das habe ich bei euch gesehen. Kannst du mir da helfen? Sowas habe ich Bock. Ich liebe es, mich mit euch auszutauschen und rumzunörden und nicht einfach nur, ey, so toll, was du gemacht hast. Das weiß ich auch wirklich sehr, sehr zu schätzen. Aber lasst uns bitte doch gemeinsam allen geilen Scheiß machen und vorankommen und E-Commerce Deutschland richtig erfolgreich sein. Das ist mein großes Ziel. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Heute zu Gast Marco Götz von Tricon. Ich habe Marco kennengelernt vor einigen Wochen. Die Intro hat der liebe Markus Diekmann mir gemacht, weil ich unbedingt Marco kennenlernen wollte, weil ich die Klamotten unfassbar feier und ihr werdet es auch gleich im Podcast hören, wie ich auf sie aufmerksam geworden bin und seitdem darf ich auch stolzer Partner tatsächlich von Tricon sein, also sowohl mein OMR-Outfit als auch ganz viele Outfits, die ihr von mir seht, sind von Tricon. Also ich trage jeden Tag Tricon und nichts hängt so sehr und so stark in meinem Kleiderschrank. Und darauf bin ich echt stolz. Also hätte, glaube ich, meine Mom gewusst, dass ich meinen Klamottensponsor habe, dann hätte sie den Kopf geschüttelt. Aber es macht wirklich viel Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und nicht nur, weil sie irgendwie ein Sponsor sind, sondern vielmehr. Ich finde es richtig geil, dass es ähnlich wie wir so ein Fashion-Unternehmen sind, aber ganz anderen Ansatz haben. Also, dass sie viel im Offline-Sales machen, viel stärkeren Fokus nochmal aufs Produkt haben. Dafür verstehen wir Online-Marketing auf eine andere Art und Weise. Und daher ist dieser Podcast auch richtig geil geworden, weil wir so ein bisschen challengen, was wir gut können, was sie gut können. Und es lohnt sich auf jeden Fall, jetzt hier dran zu bleiben und Marco kennenzulernen.
Marco, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Mich hat es auch sehr interessiert, euch mal hier in Mannheim zu besuchen.
Ja, kurz zur Vorgeschichte. Vor 2 Wochen war ich bei euch und davor die Vorgeschichte. Wir hatten hier letztes Jahr im April hatten wir eine Party hier bei Snox, unsere Deal-Party, weil wir was unseren MitarbeiterInnen zurückgeben wollten. Und ich habe noch schnell ein Outfit gebraucht. Dann bin ich in den Engelhorn, also das hier das Kaufhaus hier in Mannheim, bin ich hin, habe gesagt, ich brauche irgendwie mal was Schickeres, weil ich habe ja Bank studiert und dann hatte ich nur Anzüge an. Und dann, als ich Snox Vollzeit gemacht habe, habe ich alle Anzüge weggeschmissen, so aus Protest. Und dann bin ich in den Engelhorn, habe ich gesagt, ich brauche irgendwie einen coolen Anzug heute Abend. Und dann habe ich ein paar Sachen angehabt, aber der von Tricon hat mir am besten gefallen, wirklich, no bullshit. Und habe den getragen und die Hose habe ich mir dann in 5-6 Farben gekauft. Riesenfan von der Marke gewesen. Und dann unser Freund, der auch schon hier zu Gast war, der Markus Diekmann, hat dann irgendwann mal so Smalltalk-mäßig erzählt, dass er dich kennt. Da habe ich gesagt, den Typ will ich kennenlernen. Und jetzt sitzt du hier, deswegen freut mich das sehr.
Ja, sehr schön. Also, wie du es auch schon gesagt hast, wir leben ja von Menschen wie dir, die begeistert sind, unser Produkt zu tragen. Und auch wenn ich mir so deine Historie anschaue, bist du ja ein junger Typ, erfolgreich, beschäftigst dich nicht ausschließlich mit Mode, bist aber dann trotzdem begeistert, wenn du was anderes findest. Und dass du dann auf uns gestoßen bist, freut mich natürlich besonders.
Wie erklärst du Leuten, die noch nie was von Tricon gehört haben, meiner Mama sage ich mal, auch nicht crazy modebewusst, wie würdest du ihr Tricon erklären?
Also die eigenständige Sichtweise ist natürlich immer eine andere. Tricon ist eine unkomplizierte Mode mit einem hohen Qualitätsanspruch in einer erreichbaren Preislage, die natürlich sich mit den aktuellen Trends auseinandersetzt, die eine Zielgruppe hat, die zwischen 25 und sagen wir 50 liegt. Es geht um modisches Interesse für Damen und für Herren mit dem Auseinandersetzen von Tendenzen und ja, mit einer gewissen Leidenschaft auch für Stoffe oder für Qualitäten.
Was sind eure Hauptprodukte? Also was ist so der typische Einstieg, wenn man bei Tricon anfängt zu kaufen? Bei mir war es jetzt die Hose.
Also ganz klassisch ist es wirklich die Hose. Ich habe ja vor jetzt mittlerweile 25 Jahren, ich kann es ja selber kaum glauben, angefangen mit Hosen, also mit einer Hose, die ich produziert habe oder produziert haben lassen, wo ich dann unterwegs war und diese Hose bei verschiedenen Händlern dann versucht habe irgendwie zu verkaufen. Ein paar Hosen dort gelassen, die haben die dann in ihr Sortiment mit aufgenommen, haben die dann übers Wochenende verkauft und haben sie wieder nachbestellt bei mir. Also wirklich klassisch aus dem Auto raus wie so ein fliegender Händler. Hört sich jetzt natürlich in der digitalen Welt total unsexy an, aber das war damals das Digitale, war irgendwie die A3 oder die A7 oder die was weiß ich was, dass du natürlich da die Kanäle hattest, um irgendwo hinzufahren und versuchen hast, deine Ware zu platzieren. Für mich war es so, mir selber hat was gefehlt damals im Markt und es war eine modische Männerhose oder damals war ich ein paar Jahre jünger, also für jüngere Typen eine Hose, die bezahlbar war, aber trotzdem irgendwie einen guten Schnitt hatte, einen guten Look hatte und es gab es damals nur im Designbereich. Und diese Idee hatte ich irgendwie adaptiert und habe dann mit einer Hose angefangen, habe die dann immer wieder reproduziert, erst in schwarz, dann in ein paar anderen Farben und bin dann wirklich durch die Gegend gegondelt, erst durch Deutschland und dann auch noch so Österreich, Schweiz, Holland und habe dann klassisch wirklich Klinken geputzt, Teile dort gelassen und versucht möglichst viel dann auch im Nachverkauf dann den Leuten zu verkaufen.
Hat es direkt brutal gut funktioniert?
Also besser als ich erwartet habe, muss ich sagen, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich einen Plan, ich hatte jetzt nicht irgendwie die Idee, ein großes Modeunternehmen irgendwie aufzubauen, sondern ich hatte zuvor Vertrieb für eine englische Firma gemacht, die nicht so gut geliefert hatte, und da war es dann so, dass ich ein bisschen an persönlicher Reputation geglaubt habe einzubüßen. Also habe ich dann überlegt, okay, mache ich irgendwas anderes, und mein damaliger alter Mentor, der hatte eine Hosenfabrik, eine klassische im Badischen, und der hat angefangen für mich dann ein paar Hosen zu produzieren nach meinen Vorgaben, von denen ich geglaubt habe, der Markt könnte die brauchen, und so hat das Ganze dann begonnen. Dann habe ich die Hosen produzieren lassen und habe die dann versucht zu verkaufen.
Wie lange hast du dann nur in Anführungszeichen Hosen gemacht und wann hast du dann weitere Warengruppen mit dazugenommen? Weil auch das haben wir hier oft im Podcast, so Fokus versus so breiter werden.
Absolut. Das ist, glaube ich, eine der entscheidenden Dinge, dass wir jetzt nicht, oder ich nicht angefangen habe, gleich zu glauben, wir können jetzt eine volle Kollektion machen. Mittlerweile machen wir natürlich jede Art von Bekleidung, sondern ich habe wirklich die ersten Jahre nur Männerhosen gemacht, dann angefangen mit Damenhosen, weil zu dem damaligen Zeitpunkt haben viele Frauen auch unsere Herrenhosen gekauft, weil die natürlich komplett andersartig waren. Also haben wir nur das leicht modifiziert. Dann durch einen Zufall haben wir angefangen mit Sakkos. Also an sich keine Dinge, die jetzt so jung und selbstverständlich waren. Das war gerade die Hochphase der Love Parade und Techno, und es gab damals wirklich unheimlich viele Streetwear-Läden, die es jetzt gar nicht mehr so gibt in der Ausprägung. Das hieß ja damals sogar nicht nur Streetwear, sondern Clubwear. Das war ja wirklich nochmal...
Noch nie gehört.
Und da war Mannheim, muss ich sagen, hier sogar eine Hochburg.
Krass.
Es gab da verschiedene Brands, unter anderem das bekannteste war Sabotage. Kam wirklich hier aus Mannheim, Heidelberg, die waren in der Welt bekannt, also die waren wirklich bis New York und Japan hatten die eine große Fanbase.
Was ist mit dem passiert?
Gut, irgendwann war die Clubwear vorbei und es hat sich dann nach unten entwickelt. Okay. Bei uns war es damals so, wir haben zwar passende Hosen gemacht, aber wir konnten keine T-Shirts, oder ich habe da keine Kontakte gehabt zu T-Shirts oder zu Hemden oder zu irgendwas anderem. Habe auch gar nicht die Vision oder die Zeit gehabt, weil ich musste meine Hosen irgendwie fertig kriegen, weil ich war ja auch irgendwie nur zu zweit oder zu dritt zu dem Zeitpunkt. Und durch einen Zufall haben wir dann jemanden kennengelernt, der gute Sakkos gemacht hat. Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir halt mal ein paar Sakkos. Aber auch nicht, weil wir da jetzt irgendwie gegen Hugo Boss oder so antreten wollten, sondern einfach aus dem Grund, weil wir nichts anderes gekonnt haben. Und weil wir uns dann darauf versucht haben zu fokussieren, diese Produktgruppen dann auch an den Mann zu bringen, die wir gekonnt haben. Und das hat dann auch funktioniert. Also wirklich immer Konzentration. Dann kamen diese Sakkos, dann kamen Damenblazer, dann kamen Mäntel dazu, weil es immer so artverwandte Produktgruppen waren. Und bis wir dann wirklich komplett waren, hat es fast 10 Jahre gedauert, bis wir alle Warengruppen hatten. Also dann mit T-Shirt und Hemd und Strick und, und. Mittlerweile hat sich das verlagert, weil sich natürlich auch das Geschäft verlagert hat. Hosen sind nach wie vor die stärkste Warengruppe bei uns im Bereich Herren und im Bereich Damen. Danach kommt aber auch schon Strick und diese, sag mal, Konfektionslook so mit Sakkos, das läuft zwar auch, aber der Bedarf ist natürlich viel geringer, wie er noch vor 10 Jahren war. Wobei wir auch nie ein normales Sakko gemacht haben, muss ich auch dazu sagen. Also es waren natürlich schon immer ein bisschen abgefahrenere Sachen, was wir auch Gott sei Dank nach wie vor noch machen. Aber der Bedarf generell, sich so zu kleiden, ist ja zurückgegangen.
Wie wichtig war es für den Erfolg von Tricon, dass ihr in, von außen betrachtet, in Warengruppen als erstes reingegangen sind, die extrem schwierig sind? Also Hosen, eine geile Hose zu machen, glaube ich, ist ja viel, viel schwieriger als ein geiles T-Shirt und auch ein Sakko. Das sind ja zwei sehr, sehr anspruchsvolle Sachen. Wie wichtig war das für den Erfolg, weil vielleicht dann auch in den Bereichen weniger Konkurrenz war oder ihr total modern und neu wart?
Ja, das ist genau der Punkt. Also wenn wir mit T-Shirts begonnen hätten, auch zum damaligen Zeitpunkt, hätten wir keine Chance gehabt, weil da gab es natürlich auch eine Flut an T-Shirt-Anbietern. Es ist ja, sag mal, per se erstmal das leichteste Produkt, weil das kannst du dir nicht kaufen, da musst du ein bisschen was am Schnitt modifizieren und das kann dann sich jeder Produzent relativ schnell machen. Ich glaube, es war natürlich ein Glück und ein Zufall, dass wir mit Hosen begonnen hatten, aber auch nur aus der Konstellation heraus, weil wir da Know-how hatten oder weil ich da ein gewisses Know-how hatte, weil mein Partner da ein gewisses Know-how hatte, weil wir einen guten Modellmacher zur Verfügung hatten oder eigentlich einen genialen sogar, was sich dann über die Jahre herausgestellt hat, der einfach ein totaler Produktfetischist war. Und ich glaube, das war dann auch unsere Chance, in der wir wirklich dann auch im Markt bestehen konnten, dass wir ein sehr, sehr gutes Produkt, ein sehr, sehr ausgereiftes Produkt für einen verhältnismäßig guten Preis dann auch anbieten konnten und halt wirklich immer vom Produkt ausgekommen sind. Also nach wie vor ist Drycon eine Product Company, keine Marketing-Brand, weil wir unheimlich tief im Produkt arbeiten. Also das ist, die Leidenschaft ist nach wie vor das Produkt. Manchmal bleibt das Marketing ein bisschen auf der Strecke, weil wir uns im Produkt dann irgendwie verlieren. Das ist natürlich manchmal ein bisschen anders, wie es in anderen Unternehmungen der Fall ist. Trotzdem ist es eine sehr solide Basis. Also, weil selbst wenn wir, sagen wir im Marketing jetzt einen Fehler machen würden, abgesehen davon, dass wir natürlich bei den Möglichkeiten, die man hat, wahrscheinlich erstmal gar nicht gesehen werden, ist es so, dass wir wirklich so intensiv an dieser Produktbasis arbeiten, dass wir da so solide sind und auch immer wieder so viel gestalten und kreieren können, dass uns jetzt da irgendwie nichts so schnell irgendwie wegwehen würde.
Kannst du uns einen Einblick geben in die Zahlen von Drycon? Wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Wie groß ist Drycon aktuell? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wie viel Umsatz habt ihr letztes Jahr gemacht? Kannst du uns was dazu sagen?
Ja, also ich gehöre jetzt nicht zu denen. Ich meine, es gibt einen Bundesanzeiger, da steht alles drin, deswegen kann ich das auch sagen. Also wir schließen jetzt mit knapp 80 Millionen Umsatz ab. Wir sind ca. 200 Mitarbeiter. Wir haben so gut wie keine eigenen Läden, sondern bedienen nach wie vor den Facheinzelhandel und machen D2C eigentlich ausschließlich digital. Wir haben zwar in Berlin zwei schöne Stores, aber haben jetzt aktuell auch nicht weiter, da stationär zu expandieren oder zu erweitern, sondern wir arbeiten da nach wie vor sehr intensiv mit unseren Fachhandelspartnern zusammen.
Wie viel von den 80 Millionen machen noch die Hosen?
Wenn ich es überschlage, sind es ungefähr noch 25%.
Okay, und das ist eure größte Warengruppe?
Das ist die größte Warengruppe, genau, vom Splitter. Das andere verteilt sich dann, fällt dann nach unten ab. Dann sind wir mit Strick bei 23% und dann fächert sich es nach unten weg. T-Shirts, Sweatshirts, Mäntel, Jacken. Weil wenn man dann so ein bisschen aufzählt, dann hast du noch Kleider, Blusen und. Und am Schluss bist du dann irgendwie bei 20 Warengruppen und nicht mehr bei der Hose. Also deswegen fächert sich das Ganze dann auch in die Breite auf. Und wir wollen natürlich auch eine Komplettaussage, einen kompletten Look verkaufen, ohne jetzt rein als Produktspezialist zu gelten. Und deswegen ist da auch so eine Umsatzverteilung da aktuell vorhanden.
Wie viel von den 80 Millionen macht jetzt B2B? Also dass ihr an den Engelhorn, hatte ich es ja gesagt, an den Bräuninger, kennen glaube ich noch mehr, KDW verkauft. Und wie viel ist wirklich ihr in eurem eigenen Online-Shop direkt an den Kunden?
Also wir sind mittlerweile bei einer Verteilung von circa ein Viertel zu drei Viertel, wo wir eigenständigen Umsatz betreiben, also direkt das D2C-Business betreiben. Wird sich weisen, wie das in der Zukunft sich entwickelt. Ich hoffe natürlich, dass viele unserer Handelspartner noch bestehen bleiben, dass da noch Strukturen und Leidenschaft vorhanden ist, diese Geschäfte weiterzuführen und auch genug Innovationsfreude und Innovationskraft vorhanden ist. Es gibt sehr gute, es gibt natürlich auch welche, die ja natürlich an ihrem Konzept feilen oder was verändern müssen, weil sie so nicht mehr zukunftsträchtig sind. Dafür ist an sich der Einkaufsmarkt über die digitalen Kanäle viel zu attraktiv geworden.
Was ist profitabler für euch, B2B oder B2C?
Es schwankt hin und her, muss ich sagen. Es kommt natürlich immer auf die Investitionen an. Also unsere Händler glauben natürlich, wenn wir selber das Geschäft machen, haben wir dann die doppelte Marge oder die zweieinhalbfache Marge da drauf. Das ist leider Gottes nicht so, brauche ich dir nicht erzählen. Du weißt selbst, was du machen musst, um ein rentables Online-Business auch wirklich zu gestalten und kreieren. Und also wir sind... Aktuell sind wir im B2B sogar rentabler, weil wir natürlich jetzt auch erst große Investitionen in den D2C-Bereich getätigt haben und auch weiterhin tätigen werden. Es ist ja ein permanentes Invest in den Bereich, in den Kanal, du kannst ja nicht nachlassen. Deswegen schwankt es gerade hin und her. Aber ich bin auch zufrieden, wenn das irgendwie, dass sich einigermaßen die Balance hält. Weil wir haben noch nicht diese Relevanz oder sagen wir Sichtbarkeit im digitalen Bereich, dass wir uns ja da jetzt drauf ausruhen müssten. Also ich sehe eher noch einen großen Investitionsschub da vor uns, als dass wir jetzt sagen können, okay, das läuft jetzt irgendwie so easy und wir können uns da jetzt darauf ausruhen.
Meine These, wir sitzen ja hier, sage ich mal, wenn man es mal schwarz und weiß sagen würde, ihr sehr stark B2B, wir sehr, sehr stark im B2C-Bereich. Ich glaube, in 3, 4, 5 Jahren sitzen wir ja und alles ist so eins in Form von, jeder muss Multichannel machen, um am Ende des Tages profitabel zu sein, weil auch wir, jeder denkt, und das ist eine totale Irrglaube, dass, wie du sagst, Direct-to-Consumer profitabler ist als B2B. Das Problem ist, ja, du hast irgendwie eine 10-1-Marge, sagen wir das. Also natürlich ist die höher,
aber deswegen musst du auch viel mehr Marketing ausgeben, dass jemand bei dir kauft. Und daher glaube ich, man sieht es zum Beispiel jetzt auch gerade bei den großen Deals, die in unserem Bereich gemacht wurden, Y-Food gerade von Nestle groß eingestiegen, die ganz großen Player, also die 100 Millionen Euro plus machen, auch im D2C-Bereich, die sind alle offline unterwegs. Weil du hast einmal deine Marketing-Ausgaben, so wir machen, buchen Influencer online. Es kaufen nicht alle Leute online, sondern aber du hast die Marketingkosten einmal und wenn du noch offline verkaufst, dann kannst du quasi doppelt davon profitieren. Einmal die Leute, die Bock haben, online zu kaufen, kaufen bei dir direkt. Die anderen kaufen beim Bräuninger Engelhorn. Würdest du da mit mir gehen?
Also absolut. Also wir sehen ja auch gerade diese Transformation, die da im Handel stattfindet. Und wir hatten ja auch schon größere Anteile im B2B-Bereich. Also wir hatten schon mal mehr Umsatz mit unseren Handelskunden gemacht. Aber das ist jetzt nicht, weil die Kollektionen schlechter verkaufen oder die Produkte nicht mehr so gut sind, sondern die sind effektiv nicht mehr vorhanden. Oder die Flächen sind nicht mehr vorhanden oder die Umsätze werden nicht mehr gemacht. Klar kam da auch Corona dazu, aber das war jetzt nicht irgendwie der ausschlaggebende Faktor. Das ist eine Entwicklung, die sich seit 10 Jahren massiv entwickelt. Das war an sich logisch, dass jetzt irgendwann mal der Schnitt kommt und der Schnitt kam natürlich schon mal über Corona plus natürlich jetzt die Geschichte aktuell, die noch dazu kommt, Inflationsängste und die Mieten sind trotzdem nach wie vor hoch. Also da wird noch einiges passieren, auch in der Handelslandschaft. Aber ich stimme dir trotzdem zu, Leute werden immer stationär einkaufen wollen, weil es ein sozialer Aspekt ist, den du irgendwie wahrnimmst, weil es eine Art Hobby, eine Art Freizeitgestaltung ist. Du begegnest irgendwie anderen Leuten. Du bist auch dankbar, wenn jemand auf dich zukommt, der dich berät, der dir den Geschmack vermittelt. Also das sind alles Dinge, die natürlich das Digitale nicht so einfach liefern kann. Und der Handel macht auch Marke. Also wir sind über den Handel eine Marke geworden, ohne dass wir jetzt eine Handelsmarke sind, sondern wir hatten ja nie großartig Geld in Marketing investiert, sondern wir waren immer gut platziert neben anderen guten Marken, die viel Geld investiert haben im Marketing. Und das hat dann so eine gewisse Sogwirkung erzielt, dass uns natürlich der Kunde auch irgendwann als Marke wahrgenommen hat. Und man darf nicht vergessen, wie viele Endverbraucher dann auch wirklich unterwegs sind und in den Läden unterwegs sind und subtil dann dein Brand wahrnehmen, weil, wie gesagt, es gibt genügend, die nicht online kaufen. Also klar ist vielleicht jetzt meine Generation da viel weniger online-affin wie jetzt deine Generation, aber die werden sich stationär bedienen. Die bestellen sich, klar, vielleicht mal bei Snox ein paar Socken, aber bis sie sich jetzt bei uns irgendwie einen Anzug kaufen oder einen Pulli kaufen, das dauert dann schon immer mal ein bisschen. Da müssen sie schon eine Verbindung zur Marke dann auch haben, dass sie es dann auch wirklich machen.
Wie viel Umsatz macht so, ich will gar nicht immer bei Engelhorn bleiben, aber jetzt, wenn wir im KDW verkaufen würden mit unseren Socken, wie viel würdest du sagen, wie viel Umsatz macht man da, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, geht es darum, die Großen zu haben, weil die richtig Umsatz drehen oder ganz breit aufzustellen? Wie ist die Strategie, um jetzt im B2B erfolgreich zu sein?
Ja gut, es ist jetzt natürlich in eurem Bereich so, wenn ich sage, ihr seid natürlich sehr stark Underwear und Sockenlaste, aber ich glaube, Underwear ist bei euch auch die stärkste Warengruppe. Ja. Da geht es natürlich viel über Replenishment, Refillment, ihr müsst Regale belegen. Also da kann ich dir jetzt gar keine Umsatzzahl nennen.
Würden wir eine Million machen in einem KDW im Jahr?
Nein.
Eine halbe Million?
Auch nicht. Also ich glaube, in dem Bereich nicht. Ihr könntet vielleicht mit einem Bräuninger solche Umsätze dann, also KDW ist dann zu Luxury, zu speziell und die Abteilungen sind dann zu klein, aber mit einem Bräuninger kann ich mir vorstellen, dass ihr natürlich solche Umsätze generieren könntet.
Und mit so ein großer Vertriebskanal für euch, hast du mir erzählt, sind auch, sag ich mal, kleinere Einzelhändler, die sehr spezialisiert sind, also wo Kunden schon seit Jahren hinkommen, ein sehr tiefes, enges Verhältnis, Vertrauen zu so einer Person haben. Wie viel Umsatz macht dann so ein Laden für euch? Also macht der dann 100.000 Euro für euch im Jahr und ihr habt halt 100 verschiedene?
Also von bis. Wir haben Kunden, mit denen machen wir 10.000, 15.000 Euro sogar nur im Jahr. Also wobei an sich 20 das untere Limit ist, weil ansonsten rechnet es sich für ihn nicht und für uns nicht von der Betreuung her. Wir haben so ein normaler mittelgroße Boutique macht so zwischen 30 und 50.000 Euro EK-Umsatz mit uns. Also nicht VK-Umsatz, sondern EK-Wert. Das heißt, wir unsere Einkaufspreise an den Kunden übermitteln. In dem Volumen bewegen wir uns da im Schnitt.
Für alle, hier hören ja sehr viel zu, die sich vor allem online auskennen und dort auch die Margenkalkulation. offline im B2B-Bereich sagt man sehr oft, ja, du brauchst eine 2,5er Marge. Kannst du das mal erklären? Wie setzt sich das zusammen? Und wenn jemand sagt, ja, eine 2,5er Marge bei einer Hose, was bedeutet das konkret?
Ja gut, also wenn jetzt eine Hose 100 Euro im Laden kosten würde, dann wäre der Einkaufspreis für die Hose 40. Das ist die 2,5er Marge, also eine Aufschlagskalkulation von 250%.
Für Bräuninger, also die kaufen euch für 40 Euro
die Hose ab. Genau, die kaufen für uns die Hose für 40, also mit einer 2,5er bewegt sich allerdings keiner mehr. Mittlerweile sind wir bei einer 2,7er Marge, also sind wir dann irgendwie nicht bei einer 100 Euro Hose bei 40, sondern bei 37 ungefähr netto. Das ist dann der Netto-Einkaufspreis eines Händlers und er verkauft die Hose dann für 99,90 brutto. Und da gehen natürlich die dementsprechenden Kosten auch des Händlers, des stationären Händlers ab. Also natürlich Steuern zuallererst und natürlich dann Miete, Personal, Bereitstellung, Finanzierung und. Also der größere Part ist natürlich gefühlt beim Händler, aber er ist trotzdem natürlich auch notwendig, um die ganzen Kosten zu bestreiten, die da vorhanden sind.
Wir haben jetzt gerade einige Angebote auf dem Tisch im B2B-Bereich. Wann würdest du sagen, auch für die ZuhörerInnen, wann lohnt sich B2B? Also was für eine Marge brauche ich ungefähr? Also eine 2,5er, 2,7er, sagst du ab 3 auf gar keinen Fall. Was würdest du so als Benchmark aus deiner Erfahrung der letzten Jahrzehnte, kann man schon sagen?
Na gut, es hängt mit deiner eigenen Kostenstruktur zusammen. Ich meine, wenn du natürlich dem Händler eine 3er-Marge anbieten kannst, dann gewinnt dein Produkt natürlich exorbitant an Attraktivität in dem Bereich. Die Frage ist natürlich, wie kommst du das mit bekommst du das mit deinen Kosten hin? Wir bekommen es natürlich so nicht hin, weil wir natürlich extrem viel in Entwicklung investieren. Es ist eine Herausforderung, mit einer 3,0er-Marge ein Produkt dem Händler anzubieten. Es ist auch selten die Realität. Aber es kann ein USP sein. Aber das hängt natürlich viel damit zusammen, wie hast du deine eigenen Kosten dann im Griff in Form von Personal, wirklich die Einkaufskosten, wie günstig kannst du beziehen, wie groß sind deine Einheiten, wo kriegst du das Ganze her, musst du vorfinanzieren oder auch nicht. Also da gibt es jetzt nicht irgendwie die eine Faustregel oder eine Benchmark, dass man sagt, okay, der mit der 2,7er ist dann vielleicht für sich weniger rentabel als der mit der 3,0er. Der kann natürlich für den Händler rentabel sein, aber er kann auch sein eigenes Geschäft, wenn er eine gute Nische oder einen besonderen USP hat, da auch sehr erfolgreich sein.
Würdest du sagen, aber im Fashion-Klamottenbereich bewegt sich alles immer zwischen 2 und 3 in diesem Bereich? Also das ist schon mal eine Benchmark?
Ja, also so 2 war so vor 30 Jahren ungefähr. Also seit ich da tätig bin, bist du eher so zwischen 2,5 und 3 nach wie vor. Also da, es geht eher nach oben als nach unten. Es gibt wenig Brands, die jetzt sich eine 2,5er Marge noch rausnehmen können, weil sie dann für den Händler einfach unattraktiv sind. Also dann brauchst du schon eine sehr hohe Drehung und wenig Abschriften und sehr gute, sagen wir, Konditionen. Aber am Schluss musst du das natürlich auch wieder mit einberechnen, weil wenn du jetzt sagst, okay, ich gewähre dem Händler, was ich, Rabatte, Rücknahme, Gewährleistungen und, dann zahlt es ja dann auch wieder auf deine Kalkulation ein, wenn er aus der 2,5er dann vielleicht doch gleich eine 2,7er. Und dann ist es wieder nicht mehr so spannend. Also dann bist du nicht mehr bei deinen 40 Euro, die du kriegst, sondern bist du dann wieder bei deinen 37 oder vielleicht sogar nur 35.
Wie stelle ich sicher, dass meine Produkte auch wirklich vor Ort, lass uns bei Bräuninger bleiben, abverkauft werden? Wir packen ja unsere Socken rein, schicke ich denen einfach zu, die kümmern sich um alles, oder ist es schon eigentlich die Praxis, ich gehe dann einmal im Monat, geht ich selber dann als Gründer, Gründerin oder ein Mitarbeiter innen vorbei und guckt, ist alles schön aufgeräumt? Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen?
Ja, es kommt darauf an, welches Modell du machst. Es gibt ja dann das Modell Wholesale, also der normale Großhandel. Du verkaufst einfach, der Händler kümmert sich um alles, verkauft die Ware ab, behält auch alles, was irgendwie übrig ist. Und dann gibt es natürlich diverse Concessions-Modelle, wo du, Entschuldigung, in die Warenbereitstellung, Verfügbarkeit gehst, dass du also die Ware zur Verfügung stellst, dass die Ware dein Eigentum ist bis zum Verkauf, dass der Händler dann erst bezahlt, wenn die Ware verkauft ist und du ein Refillment machst, eigenständig. Dann gibt es noch Zwischenlösungen in Form von, der Händler ordert bei dir ein Sortiment, du bekommst aber trotzdem erst den Umsatz, wenn der Umsatz getätigt worden ist, also deinen Einkaufspreis. Und dann gibt es verschiedenste Geschäfts- und Modelle.
Was macht ihr vor allem?
Ach, wir machen einzig den klassischen Wholesale. Wir machen ganz, ganz wenig Concessions-Modelle. Mit manchen, also mit ein paar wenigen Partnern machen wir das. Das funktioniert auch gut, aber da ist dann schon ein sehr großes Vertrauensverhältnis und eine lange Historie dann vorhanden, dass man sich gut kennt, dass man dann genau weiß, an welchen Stellschrauben kann man gemeinschaftlich drehen, damit es auch für beide Seiten dann auch positiv ist. Weil am Schluss müssen beide gewinnen, weil langfristig ein Gewinner bringt den anderen dann am Schluss um.
Und da nochmal, geht ihr dann auch viel vor Ort vorbei, wenn ihr das erste Modell macht, also wirklich klassischer Wholesale, und guckt euch an, wie sind die Waren präsentiert, oder läuft es schon sehr, sehr autark?
Normalerweise, also klassischerweise läuft es autark, dass der Händler natürlich schaut, dass die Ware in seinem eigenen Geschäft attraktiv präsentiert ist. Er will sie auch verkaufen, will ja auch einen Umsatz machen. Das ist mit größeren Händlern, also mit Filialisten oftmals ein bisschen anders. Die sind jetzt auch noch nicht so intensiv auf den einzelnen Flächen mit Personal bestückt. Da sind wir häufiger unterwegs. Dann schauen wir natürlich dann auch, wenn wir dann irgendwie Corners haben oder so Shop-in-Shop-Lösungen, dass die Ware präsentiert ist, also gut sortiert sind. Da haben wir dann auch ein kleines Team an Merchandisern, die dann unterwegs ist. Oder unsere Agenten, die unsere Produkte in den einzelnen Bundesländern oder international vertreiben, dass die vor Ort sind und danach schauen.
Wenn man jetzt zuhört und sagt, boah, B2B hört sich wirklich geil an, das ist, ich bin online schon eine starke Marke, ich will jetzt in den B2B rein, weil, wie ich jetzt gehört habe, B2B ist man tendenziell sogar profitabler als online. Nicht pauschal zu sagen, aber tendenziell. Was wären die Schritte? Gehe ich jetzt auf eine Agentur zu und die versucht mich zu platzieren, mache ich es wie du damals, pack die Produkte in den Kofferraum und gehe einfach, versuche irgendwie Klinken zu putzen. Was würdest du sagen, heute wäre Best Practice, um offline reinzukommen?
Also ich glaube, ihr seid mit Snox so eine starke Marke, dass ihr direkt auf Händler zugehen könntet oder dass auch Nachfragen direkt von Händlern auch entstehen könnten, weil ihr habt ja so viele Benefits, die ihr ihnen mitliefern könnt über Bekanntheitsgrad, Reichweite, digitale Agilität, die diese stationären Händler ja noch nicht haben. Deswegen kann es auch ein unheimlicher Benefit sein, von euch da zu profitieren in dem Bereich. Deswegen sehe ich jetzt ja weniger so ein klassisches Agenturmodell, dass ihr jetzt Agenturen eure Sachen gebt und sagt, fahrt doch bitte mal rum, verkauft die doch bitte, sondern ich glaube, dann müsstet ihr eh mit größeren Lösungen auch arbeiten, also sprich auch mit größeren Händlern, wo du einen direkten Kontakt über eine interne Sales-Person dann auch regeln würdest.
Ab wann würdest du sagen, lohnt es sich jetzt mal unabhängig von Snox? Ich mache online 5 Millionen Euro Jahresumsatz. Würdest du dann schon, sind wir wieder beim Thema Fokus, wo wir angefangen haben, würdest du dann schon sagen, ja, schreib doch mal eine Agentur, die sollen es einfach mal ausprobieren, ob sie dich irgendwo offline reinbekommen? Oder würdest du sagen, nee, bleib erstmal bleib bei deinem Leisten, bleib online?
Also dieses Agenturmodell würde ich nicht machen. Ich würde eher versuchen, mir eine eigenständige Sales-Kraft zu suchen, um mit dem ein Vertriebskonzept aufzubauen. Nochmal, ihr seid so stark schon als Marke grundsätzlich, dass ihr diesen Weg nicht gehen müsstet. Ich meine, mal abgesehen davon, dass es natürlich auch Prozentpunkte kostet, in dem Bereich gibst du auch einen Teil deiner Flexibilität aus der Hand und auch einen Teil deiner Macht, weil auch wenn du einen Agent hast, dann ist der Agent natürlich erstmal der Herr über den Kundenstamm und nicht du. Also das musst du dann auch bewusst sein. Deswegen würde ich da eher zu so einer internen Lösung raten, um da zu sagen, okay, wie kann so eine Struktur ausschauen, was wären für uns die idealen Handelspartner, um B2B-Geschäft zu machen, welche Größeneinheiten sind es, welche Ladenstrukturen gibt es grundsätzlich, gehe ich jetzt rein auf Fashion los, gehe ich jetzt auch in den Bereich Non-Food bei größeren anderen Händlern rein, was ja in solchen Produktkategorien auch irgendwie möglich wäre. Das hängt natürlich ein bisschen damit zusammen, wie ihr eure Marke platzieren möchtet im Handel, in welchem Level ihr sie platzieren möchtet, ob ihr rein auf irgendwie Umsatz oder Masse geht oder ob ihr natürlich da auch die Marke als starke Marke weiter präsentieren möchtet. Weil momentan ist eure Marke zwar sehr demokratisch, aber auch noch unbeschadet. Das kann, weil ihr selber den Vertrieb eigenständig steuert, aber es kann natürlich dann auch mal so sein, wenn die ganzen Sachen, ich sag mal, beim Discounter dann irgendwie landen, dass dann auch die Attraktivität der Marke drunter leidet.
Hattet ihr mal in den letzten 20 Jahren so ein Fuck-up, dass irgendein Händler eure Ware nicht losbekommen hat oder irgendwie und auf einmal bist du in den Lidl gegangen oder lag da ein Tricon-Shirt oder irgendwas in die Richtung, dass du gesagt hast, wie kann das nur meine Marke?
Gott sei Dank nicht, muss ich sagen. Aber allerdings kann ich das aus der Vergangenheit von vielen anderen Marken, weil wir sehr stark da die Hand auf dem Vertrieb haben und auch noch bei der Positionierung der Händler. Und dadurch, dass wir dieses klassische Vorordermodell eigentlich haben, also ein Kunde bestellt im Großhandel, also über das Großhandelsmodell Ware von uns und wir produzieren die vor. Und dadurch haben wir schon relativ wenig Rücklauf an Ware und auch bei der, sagen wir, Nachorderware planen wir auch eher mit Augenmaß. Also wir versuchen jede Saison die Ware komplett zu verkaufen auf regulärem Weg, dass auch die Markenattraktivität natürlich erhalten bleibt. Deswegen ist es uns Gott sei Dank jetzt noch nicht passiert, dass unsere Ware jetzt irgendwo da quer irgendwo aufgeschlagen ist. Klar kann es mal sein, dass mal irgendwie drei Teile irgendwie in einem, ich sage mal vielleicht TK Maxx Format landen, aber dann ist es meistens nicht direkt von uns, sondern die wurden dann von irgendwelchen Zwischenaufkäufern mal von einem Händler bei uns irgendwie aufgekauft. Aber die sind dann auch so alt und durch so viele Sales-Perioden schon durchgerutscht, dass es eh egal ist. Also das interessiert dann auch keinen mehr in der Form. Also da sind wir Gott sei Dank von unserer Marke her sehr unbeschadet, aber man darf natürlich nicht gierig werden auf Vertriebsseite und sagen, okay, ich nehme jetzt alles irgendwie mit, weil dann entstehen natürlich genau diese Situationen oder auch Lösungen, dass man sagen muss, ich muss mich jetzt von der Ware trennen und ich muss es jetzt einem Discounter geben oder einem totalen Off-Preis-Konzept.
Hype versus konstantes Wachstum. Wir haben auch bei unserem ersten und letzten Treffen, haben wir zum Beispiel über Ashraf von 6PM gesprochen oder Justin von Peso, Live Fast, Die Young. Das sind ja irgendwie alles Marken, die in den letzten, so wie Snox auch, 5, 6, 7 Jahren durch diesen Online-D2C-Hype, wie auch wir, sehr krass und sehr groß geworden sind. Wie ist dein Blick auf die Dinge?
Also als allererstes mit allergrößtem Respekt, weil ich ja so ein bisschen weiß, was dahinter steht. Ich muss sagen, ich ziehe vor all denen, die du gerade genannt hast, absolut den Hut, weil es sind unglaubliche Leistungen, die da erbracht worden sind. Das Entscheidende wird sein, wie kann ich den Hype in ein konstantes Geschäft dann auch ummodeln, weil jeder Hype endet einmal. Also du kannst ihn als Marke und als Person nicht unendlich befeuern, weil die Attraktivität der einzelnen Brands wird nicht so erhalten bleiben, sondern das Ganze lebt von Veränderung. Und dann ist es natürlich gut, wenn du dann schon eine konstante Basis geschaffen hast. Und das wünsche ich natürlich auch all den genannten Brands, die für mich auch das Potenzial haben, da was Langfristigeres zu werden, wenn sie, sagen wir, ein solides Geschäftsmodell dann auch hinten dran stellen, dass sie das auch schaffen, da das auf eine Basis zu stellen, die wirklich eine Kontinuität dann auch für die Marke dann bedeutet.
Was würdest du denen raten? Du sagst, von diesem Hype-Thema und sehr stark sind die ja darüber gewachsen, irgendwie künstliche Verknappung, extrem hohe Nachfrage, Word of Mouth, die Leute reden drüber, ich habe das Teil nicht bekommen. Und ich sehe immer wieder, dass die natürlich an diesen ein, zwei Tagen dann Millionen Umsätze schieben und Wahnsinn. Aber natürlich aus einer Business-Sicht ist es auch total schwierig, weil du steckst sehr viel Arbeit in eine Kollektion, du weißt nicht, ob sie wieder diesen Hype auslöst. So gleichzeitig sind die über ihre Brand in den letzten Monaten und Jahren so stark gewachsen, dass die Leute daran gewöhnt sind. Wenn die jetzt auf einmal never out of stock sind, also so konstante Kollektion, dann sind sie ja auch nicht mehr irgendwie so geil und so, sage ich mal, unerreichbar und so irgendwie hip und cool, wie auch immer man das bezeichnet. Wie würdest du das an deren Stelle machen?
Gut, ich meine, der Vorreiter der ganzen Geschichte war ja Supreme. Also ist ja das weltbekannteste Label, die das natürlich schon zu Zeiten zelebriert haben, wo noch keiner sich mit wirklich Hype oder digitalem Geschäft auseinandergesetzt hat, weil Supreme gab es natürlich damals nur in New York, in einem Laden, dann natürlich in ein paar Läden in den Staaten, dann mal ein bisschen in London und du musstest dich halt einfach anstellen und dann zur Not warst du halt einfach vor dem Laden angestanden und hast dann
auch nichts. Standest du da auch mal?
Ich stand tatsächlich mal in New York vor dem Laden an, ja. Aber das ist schon viele Jahre her. Und ich habe mich auch gefragt, was mache ich da eigentlich? Und als ich da drin war, habe ich da gedacht, wieso habe ich das eigentlich gemacht? Am Schluss habe ich mir dann doch was gekauft, obwohl es mir gar nicht gefallen hat. Aber das hat mich natürlich auch mitgenommen. Also ich bin da auch keiner, der da jetzt irgendwie frei von Fehlern ist in der Hinsicht und bin da natürlich auch drauf gesprungen. Ich kann mir schon vorstellen, dass man das noch eine ganze Weile weiter reiten kann, die Sache. Bei Supreme ist es dann irgendwann mal anders gewesen. Mittlerweile gibt es natürlich verschiedene Supreme-Läden. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht mehr das Allerheißeste für alle. Die Zielgruppe ist natürlich dann auch sehr nach unten gegangen, also auch von der Altersgruppe. Es sind andere Brands stark geworden. Und da muss ich auch sagen, eben auch so Worst Behavior, das ich so von der Seite her beobachte, die haben das auch extrem gut gemacht, dass sie dann eine Begehrlichkeit aufgebaut haben von nichts über ihr digitales Geschäft. Und 6PM ist ja auch ähnlich. Dass das an sich so nationale und lokale Ablöser sind, die für den ja, die noch besser an sich an ihre Zielgruppe in den einzelnen Kernmärkten dann auch herangetreten sind. Und durch diese künstliche Verknappung, die sie dann auch von diesem Supreme-Konzept auch übernommen haben, da denke ich auch noch auf einige Zeit von profitieren werden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass diese Brands mit 5 oder 7 Läden einen großen Erfolg haben werden, wenn permanent die Läden offen sind und das Angebot gleich ist. Also es kann eine sinnvolle Ergänzung sein, aber ich glaube, die Strategie der Verknappung wird die Attraktivität der Brands weiter aufrechterhalten.
Wie würdest du an deren Stelle, würdest du jetzt eine konstante Kollektion rausbringen, Basic, so zum Beispiel hat es ja sehr stark Peso gemacht, die haben diese Hype-Sachen, die ganz durchgeknallten, haben aber Peso Basics rausgebracht, die immer verfügbar sind, um auch eine bessere Planbarkeit kalkulierbar. Findest du das einen berechtigten strategischen Schritt?
Ich kann es nicht beurteilen. Also es wird sich natürlich weisen. Also das werden dann dir die Leute von Peso irgendwann machen können, ob es sich irgendwie ausgezahlt hat. Also es macht natürlich aus kaufmännischer Sicht erstmal Sinn, das so zu machen. Inwiefern es dann auf die Markenattraktivität oder Begehrlichkeit einzahlt, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also da bin ich auch zu wenig jetzt dann in der Zielgruppe drin. Also ich würde mir wünschen, dass aus so einer Geschichte auch ein sinnvolles Geschäftsmodell wird, das mal losgelöst von dem Hype dann auch funktioniert.
Ist so, diese ganzen Marken, über die wir jetzt gesprochen sind, ist es eher Rückenwind oder Gegenwind für euch? Denn auf der einen Seite nehmen die euch Kunden tendenziell eher weg, auf der anderen Seite machen die ja auch in einer jungen Zielgruppe Mode zu einem Hobby oder zu einem Thema, dass die Leute modebewusst sind, ein Gefühl für Qualität etc. haben.
Also ich sehe es überhaupt nicht als Konkurrenz. Ich finde es total erfrischend, dass sowas funktioniert und auch eine jüngere Zielgruppe auch an Klamotten oder an Fashion heranführt. Wir bedienen ein bisschen eine andere Zielgruppe, zumindest in den größeren oder in den meisten Bereichen. Trotzdem sehe ich so, dass es eher Kunden an gewisse Themen heranführt, als dass es jetzt irgendwie uns tangiert oder irgendwie wegführt. Wir müssen halt einfach auch gut sein und unsere Zielgruppe bedienen. Und unsere Zielgruppe ist jetzt nicht total deckungsgleich und die paar Überschneidungen, die es gibt, mein Gott, das ist okay. Nee, ich bewundere das, dass es da neue Konzepte gibt und dass die auch so funktionieren und auch mit einem gewissen Wagnis funktionieren, dass es eben nicht langweilig ist und dass es wirklich auch dann mal ein bisschen was Abgefahrenes ist, was da gezeigt wird. Das finde ich schon ein Gewinn.
Amazon Basic, die Marke, die Eigenmarke von Amazon, war ein riesengroßer Treiber des Erfolgs für Amazon in den letzten 10 bis 20 Jahren. Daraufhin hat ja Zalando Z-Labels eingeführt, also auch versucht, eine Eigenmarke in verschiedenen Bereichen zu platzieren. Das, muss man ja jetzt sagen, ist sehr groß gescheitert oder hat einfach in der Form nicht funktioniert. Wäre Trikon nicht ein perfektes Target für Zalando? Weil sie sagen, okay, wir kaufen uns eine starke Marke, Trikon gibt es exklusiv nur noch bei Zalando. Wenn morgen Zalando kommen würde, 300 Millionen Euro auf den Tisch legen würde, was wäre deine Antwort?
Ich hätte erstmal ganz viele Fragen. Gerade in der momentanen Situation natürlich. Ne? Also jetzt weiß man zumindest in den letzten Wochen, dass natürlich der digitale Sales von Fashion momentan ein bisschen am Wackeln ist und da natürlich auch bei Zalando da ein paar Entwicklungen stattgefunden haben, die natürlich nicht ganz so glücklich oder so günstig sind. Nee, also ich glaube, es ist zu sehr Herzblut auch im Unternehmen, dass ich jetzt das Unternehmen da irgendwie in der Form irgendwie wie weggeben würde, weil was wäre die Vision? Weil es ist natürlich äußerst komplex, sowas auch irgendwie weiter zu betreiben. Natürlich kannst du sagen, wir haben eine attraktive Plattform, um diverse Art von Fashion zu machen und Zalando hat viele Kanäle, um diverse Art von Fashion zu vertreiben. Aber das hängt natürlich auch mit dem Mindset und der Einstellung zusammen und ich weiß nicht, ob sich Zalando sowas Komplexes noch zusätzlich ans Bein binden möchte oder würde.
LVMH, die 300 Millionen?
Oh Gott, die haben. Das ist natürlich eine andere Frage.
Ja, also sind das, wir da schon eher in deiner Richtung.
Nee. Das auch nicht. Ich meine, da ist natürlich die Frage, wie sinnvoll würde das in das Markenportfolio reinpassen. Die sind natürlich sehr luxury-driven, auch wenn sie da in manchen Bereichen auch im Premium schon investiert haben. Denke ich, dass da auch aktuell auch andere Hausaufgaben irgendwie der Fall sind, wie jetzt so ein Player wie uns irgendwie anzugehen.
Wobei, einen Birkenstock haben sie ja auch vor ein paar Jahren gekauft. Die sind ja jetzt auch nicht crazy luxury. Sie versuchen es jetzt mit Collabos etc. entsprechend zu positionieren, aber.
Ja, gut, Birkenstock ist ein ikonisches Produkt. Das ist ähnlich wie Rimowa. Also, mir kommt sofort ein Produkt irgendwie vor Augen. Das ist die Arizona-Sandale oder bei Rimowa waren es natürlich irgendwie die zwei Koffertypen, die wirklich einzigartig waren. Und das war für Birkenstock schon ein cleverer Schnitt. Birkenstock hatte ja schon so Mitte, Ende der Nullerjahre schon gute Kooperationen damals. Die waren noch nicht so erfolgreich, wie sie jetzt waren, aber die haben natürlich schon dazu beigetragen. Und bei Birkenstock kam immer wieder der Effekt dazu, dass Birkenstock auch natürliche Hypes hatte. Das heißt, Birkenstock war teilweise cool bei richtig coolen Leuten, ohne dass es Birkenstock wusste. Und dann ist es auch wieder abgeebbt. Und das hat sich jetzt Birkenstock natürlich auch zunutze gemacht und macht natürlich da fantastische Kooperationen, ob das dann irgendwie Rick Owens oder jetzt Fear of God oder was weiß ich was ist, die natürlich unheimlich stark auf diese Marke einzahlen. Plus natürlich eine Bereinigung des Vertriebsnetzes, plus natürlich eine massive, sagen wir, Anhebung des Preises. Und ich habe ja keine Ahnung, wie viel Millionen von ihren Schlappen die mittlerweile verkaufen. Aber das, was sie da gemacht haben, ist natürlich also extrem clever gewesen und richtig gewesen, diese Kooperation da einzugehen und auch diesen Weg dazu beschreiten. Also da kann ich auch nur, wie gesagt, mich tiefer beugen, das so zu erkennen, so eine Marke dann auch weiter auszubauen. Natürlich, klar, hat der Verkauf an die französischen Investoren da auch noch eine Rolle gespielt, um dann noch weitere Türen für Kooperationen zu eröffnen. Aber die beflügeln es natürlich von der Seite. Und ich selber muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie Birkenstock-Schuhe besessen. Ich habe mir mittlerweile auch schon welche gekauft, aber nicht, weil ich sie bequem fand, sondern weil ich sie einfach cool fand.
Ja, und gerade, ich bin auch gerade dran, welche zu kaufen, mit Fear of God, hast du selber gesagt, kommt gerade eine Kollektion raus, also die machen das schon extrem stark. Die Vision, Tricon, 5 oder 10 Jahre, machst du es noch, versuchst du es an deine Kinder, Familie, Freunde zu übergeben oder ist es dann doch, wie ich eben versucht habe, aus dir rauszukitzeln, der Exit an den großen modestrategischen Partner?
Ach, ganz ehrlich, ich habe mir, das hört sich jetzt so ein bisschen dilettantisch an, ich mache mir meistens so einen Jahresplan. Deshalb habe ich jetzt die letzten Jahre gemacht oder die letzten, sagen wir, 25 Jahre, seit es uns gegeben hat. Und jeder Jahresplan ist dann doch anders gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe. Entweder besser, schlechter oder ganz anders. Und wir haben natürlich aktuell auch so viele Seitenfaktoren, eine Veränderung der Handelsstruktur, die, sagen wir, weltwirtschaftliche Lage, generell was natürlich politisch in der Welt passiert. Das sind ja auch alles maßgeblich Faktoren, die dazu beitragen, um Strategien immer wieder zu revidieren. Mir macht es nach wie vor unheimlich viel Spaß, was ich mache. Ich habe da tolle Leute um mich herum, die mich auch fordern und auch antreiben. Und ich sehe jetzt gar nicht den Plan zu sagen, okay, wo bin ich jetzt in 5 oder in 10 Jahren? Also ich will das Unternehmen weiter rentabel führen. Natürlich gibt es immer so eine Umsatzplanung auf 3 Jahre hin ausgerichtet. Die werden wir auch schaffen. Die ist auch sehr realistisch. Die ist jetzt auch nicht immer zu ambitioniert. Aber die ist natürlich eher auf Rentabilität getrimmt wie auf Wachstum. Das war also einer meiner der großen Treiber, war immer eher Rentabilität vor Wachstum. Was jetzt auch nicht immer in allen Bereichen der Fall ist. Ich habe mir da auch viele Partner oder Handelspartner schon kennengelernt, die natürlich nur auf Wachstum gegangen sind und nicht auf Rentabilität. Die gibt es alle nicht mehr. Ja, oder mussten ihr Modell dann auch irgendwann mal umstellen, weil du natürlich irgendwann auch mal die Zeche zahlen musst. Deswegen, es gibt immer wieder einen Haufen neue Projekte, einen Haufen neue Ideen, erfrischende neue Dinge. Auch unser Treffen war für mich total erfrischend. Der Austausch, der da stattgefunden hat, der in mir auch wieder neue Gedanken losgelöst hat. Plus natürlich auch noch einen Weg zu bereiten für die Leute, die neben und mit mir arbeiten. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt sage, ich will das jetzt an die nächste Generation übergeben, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, das kann ich meinen Kindern auch nicht, wenn die die Ambition hätten, dann müssen sie es mal anzeigen. können sie es anzeigen, wenn sie es wollen, aber bis dahin passiert auch noch so viel. Deswegen. Also mir macht es jetzt Spaß, auch wenn jetzt die Zeiten natürlich auch herausfordernd sind, aber auch da muss ich sagen, es war schon immer irgendwas. Also der klassische Spruch, der Laster mit der Scheiße steht immer um die Ecke.
Hab doch nie gehört. Hm. Das ist gut.
Aber du musst ja nicht um die Ecke laufen, um den zu sehen. Also du kannst erst mal stehen bleiben.
Hm. Geil. Zwei abschließende Fragen, die stellen wir jedem Podcast-Gast. Die erste, wir als Snox stehen für Why Not. Einfach mal machen, auch wenn es manchmal richtig durchgeknallt und vielleicht auf den ersten Blick dumm klingt, aussieht. Mhm. Hast du vielleicht eine Anekdote aus den letzten 25 Jahren Tricon-Geschichte?
Da wahrscheinlich ganz viele. Wenn ich ganz vorne anfange, war es so, dass wir wirklich in dieser Hochphase der Love Parade groß geworden sind und ich da auch viel unterwegs war. Ich war zwar nie so ein Techno-Fan, aber es gab damals unheimlich viele Geschäfte. Und da war ich auch viel in Berlin unterwegs und da kam mir einer unserer Kunden, ich glaube Johnny Rakete hieß der wirklich, das war auch
Johnny
auch so ein,
Rakete.
Und hatte auch so einen ganz schrägen Laden. Der hat mich gefragt, ob wir auch Herrenröcke machen. Und ich habe mir gedacht, auf gar keinen Fall. Und dann kamen mir fünf Leute entgegen mit Herrenröcken, also wirklich mit Wickelröcken für Männer. Und da habe ich gedacht, naja, dann machst du es halt mal. Gut, und dann haben wir angefangen, mal einen Rock zu machen. Dann bin ich rumgefahren auch wieder, habe dann diese Röcke verkauft und dann war ich am Abend eingeladen und dann musste ich auch so einen Rock anziehen.
Stark.
Was für mich einer der Beweggründe war, das Thema sofort wieder einzustellen. Weil ich gesagt habe, es geht nicht, ich kann es nicht glaubwürdig irgendwie wie weitervermitteln. Ich habe gesagt, okay, auch wie gesagt, die Kommerzialität hat irgendwie seinen Preis und das war so meine erste Bewegung oder meine erste Anekdote mit gewissen Dingen, wo ich gesagt habe, okay, da habe ich jetzt was gemacht, das ich eigentlich nicht hätte machen wollen. Ja, oder natürlich so am Anfang so abstruse Ideen in den USA Fuß zu fassen, nach L.A. zu fliegen, irgendwie da versuchen, einen Stand zu bekommen auf der damals bekannten, erfolgreichen Messe Magic. Ja, und natürlich irgendwie jämmerlich gescheitert mit...
Also wie viel hat es gekostet?
Ach, damals irgendwie, das waren schon Euro-Zeiten und ein paar tausend Euro hat es gekostet, weil ist mir dann schon eher übersichtlich da rangegangen, aber trotzdem viel Geld, aber dann ist nicht mal die Kollektion gekommen, ne, weil man es nicht organisiert gekriegt hat. Also das sind so diese Start-Geschichten oder in einem Produktionsland geflogen und dann festgestellt, dass es da überhaupt keine Produktion gab.
Wie das?
Ja, weil es gab nur einen Produzenten, also wir sind dann nach Mauritius geflogen und da gab es einen T-Shirt-Produzenten und dann haben wir uns mit dem auseinandergesetzt und dann sind wir ein zweites Mal hingeflogen und wollten uns dann noch einen Hosenproduzenten anschauen und den gab es halt einfach nicht und den T-Shirt-Produzenten gab es halt auch nicht mehr. Also das sind natürlich Dinge, die auch erstmal ärgerlich sind, aber die bleiben dann heften. Das war jetzt auch gar nicht so ein schlechter Spot natürlich mit Mauritius, aber das sind natürlich Dinge, die passieren dann so einmal. Und ich glaube, wenn ich ein bisschen irgendwie krame und überlege, da fallen mir noch ein paar krumme Dinge ein. Also es ist nicht alles immer geplant und organisiert, aber es führt dann doch immer wieder dazu, dass man daraus lernt. Und ich glaube, aus jedem Fehler oder aus jeder unglücklichen Situation haben wir dann ein gewisses Kapital gezogen, um zumindest zu wissen, okay, so müssen wir es nicht machen oder das können wir gleich lassen.
Eine Charaktereigenschaft, die dich dort hingebracht, wo du heute bist?
Neugier. Permanente Neugier. Interesse an anderen Menschen, Lust an der Begegnung und auch Neugier über andere Menschen was zu erfahren. Also das sind die Dinge, die mich nach wie vor am allermeisten kicken. Also es geht nicht unbedingt immer nur um Geschäftsmodell, sondern wirklich auch, wie ist eine Person, wie agiert die, wie reagiert die und was mich besonders freut, ist, wenn ich dann auch bei der Person eine gewisse Leidenschaft erkenne.
Deswegen haben wir uns, glaube ich, gegenseitig gut verstanden.
Auf jeden Fall.
Marco, vielen Dank, dass du da warst. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne, Johannes. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Gerne. Ciao, ciao.
Ciao.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.